Ich habe mir die Frage gestellt, ob Kinder bei der Mediennutzung nicht vielleicht sogar kontrolliert werden wollen.
Nach einem langen Wochenende freue ich mich, dass endlich wieder Montag ist, Medienerziehungsmontag. Und wir nehmen eine neue Folge, Was mit Medienerziehung, auf, dem Podcast von Smiley e.V. Mein Name ist Ralf Vilius.
Mein Name ist Moritz Becker.
Und der Verein Smiley e.V. bietet Schulworkshops in ganz Norddeutschland an. Hier diskutieren wir mit Kindern und Jugendlichen über einen sinnvollen Umgang mit Social Media. Darüber hinaus bieten wir auch Vorträge für Fachkräfte, Eltern an, in denen wir dann über Medienerziehung diskutieren. In diesem Podcast diskutiere ich mit meinem Kollegen über all die Dinge, die ja so im Alltag uns begegnen. Heute ist Montag, der 13. Mai 2024 und die 43. Folge. Hallo Moritz.
Hallo Ralf.
Hattest du ein entspanntes langes Wochenende?
Oh ja, ich war mit dem Fahrrad unterwegs.
Ich habe ein bisschen gar nichts gemacht und den Garten genossen. Das ist ja auch mal nicht verkehrt. Aber bevor wir ins Schwafeln geraten, gibt es Rückmeldungen, lieber Moritz, zu den letzten Folgen?
Ja, die letzte Folge beschäftigte sich mit weniger Ablenkung durch das Smartphone. Ich habe da eine Zuschrift bekommen, wo sich eine Zuhörerin erstmal sehr herzlich bedankt hat für die Tipps und hat dann gleich noch zwei Tipps zusätzlich dagelassen. Und zwar zum einen hat sie für sich Instagram einfach gar nicht als App installiert, sondern nur über den Browser und muss sich da jedes Mal einloggen. Und das führt auch dazu, dass man dann weniger oft aus Langeweile sich da einloggt, weil es auch komplizierter ist. Ja. Und der zweite Tipp von ihr war, dass sie sich einen Wecker gestellt hat für jeden Tag, 22 Uhr. Da klingelt der und sagt dann, go offline. Und das ist auch vielleicht eine schöne Variante, dass man merkt, ja, okay, eigentlich ist die Abendgestaltung jetzt zu Ende, zumindest was online angeht.
Das klingt auf jeden Fall nach einer guten Idee. Ich habe auch eine Rückmeldung, Moritz. Ich habe in einem Gespräch etwas, was dir vielleicht nicht so passen wird, gehört.
Oh, du ich bin gespannt.
Du hast beim letzten Mal gesagt, dass wir vielleicht eine Folge, was ist eigentlich Roblox machen, wenn mindestens drei Leute...
Ja, genau, das war der Zusatz.
Genau, und die erste hätte ich jetzt schon mal. Es wäre sehr wichtig, eine solche Folge zu machen.
Okay, fehlen aber noch zwei.
Ihr Mann würde das auch so sehen, aber ich habe es nur als eins gezählt.
Das zählt nur als eine.
Auf jeden Fall.
Roblox vielleicht für alle, die es nicht kennen, ist im Prinzip sowas wie eine Spieleumgebung oder Spieleplattform, wo sehr viele unterschiedliche Spiele für unterschiedliche Altersgruppen und Zielgruppen zu finden sind. Und wir haben beim letzten Mal über, oder vorletzten Mal, ja, haben wir über Brawl Stars gesprochen. Und die Frage ist, ob wir mal eine Folge zu Roblox machen. Und ich habe da, wie gesagt,
das wird aufwendig und Arbeit.
Was soll man machen? Genau. Ich habe auch noch einige Rückmeldungen.
Okay.
Erinnerst du dich noch an das Alien-Kaninchen, von dem wir gesprochen haben, im Hinblick auf, dass sich Falschmeldungen besser verbreiten?
So.
Genau, also wenn ich behaupte, ich habe ein Alien-Kaninchen gesehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es geteilt wird, größer, als wenn ich sage, ich habe ein echtes Kaninchen gesehen, obwohl das realistischer ist. Und es gibt einen Popsong, ich nehme an, der jetzt, du hast davon mitbekommen, der geht auch gerade viral.
Klar, Barbaras Rhabarber-Song von Bodo Wartke und Martin
den meine ich
Fischer.
Nicht. Aber ehrlicherweise muss ich zugeben, dass ich auch überlegt habe, ob wir zu Barbaras Rhabarber ein Tanzvideo aufnehmen sollten, um es dann in Social Media hochzuladen, weil das könnte die Reichweite von unserem Podcast hier so ein bisschen erhöhen. Das ist im Moment so der Social Media-Trend.
Ob das so zuträglich sein
wird. Aber vielleicht würde es, das würde dann passen zu der Rückmeldung, die ich habe. Also im Moment geht dieser Song absolut viral. Diverse Leute machen dazu Tanzvideos,
ja,
und das ist aber nicht das, was ich meinte. Das, was ich meinte, ist, ich habe mir vorgenommen, ich werde den Namen der Künstlerin, die ich auch gar nicht so als Künstlerin begreife, nicht nennen, weil ich möchte nicht, dass jemand sich das anguckt, aber zumindest hat sie einen Popsong gemacht, der ist so unglaublich, wie soll man sagen, also wirklich so Fremdschämen. Und wenn man auf YouTube die Kommentare durchliest, dann sind da tatsächlich Leute, die sind wohl wirklich auch nur wegen den Kommentaren da, wo ganz klar gesagt wird, dieser Song ist wirklich so erbärmlich schlecht, nur deshalb wird er überall gehört. Und das heißt, also es funktioniert einfach Trash, verbreitet sich wahnsinnig schnell. Und ich glaube, der Unterschied zu früher, als es noch keine Streamingdienste gab.
Früher war alles besser.
Stimmt, das gehört eigentlich in unsere Rubrik, früher war alles besser. Aber bevor es Spotify und all die Dienste gab, da hast du ja eine CD kaufen müssen, um einen bestimmten Song zu hören für 10 Euro.
Ja.
Und du hast nicht irgendwas gekauft, von dem du wusstest, dass es schlecht ist. Und deshalb hat man mit wirklich schlechter Kunst auch kein Geld verdienen können. Und jetzt ist es aber im Internet so, dass du nicht unmittelbar monetär bezahlen musst, um dir Trash anzugucken. Und deshalb funktioniert wirklich, Ach, was rege ich mich auf? Ich wollte eigentlich gar nicht drüber sprechen.
Zumindest gab es nicht vor ein paar Jahren schon mal so Videos von YouTuberinnen, die auch nicht wirklich so gut waren?
Bibis Beauty Palace, ne? Also der Song How It Is, Wap Bap oder wie der hieß von Bibi, ist damals in die deutschen Top 10 Single Charts eingestiegen. Wobei ich glaube, dass die meisten Leute haben den vorbestellt und so eine Art Vertrauensvorschuss und hätten es vielleicht nicht gekauft, wenn sie es nicht blind bestellt hätten. Aber auch mit CDs konnte man mit Trash Geld verdienen.
War alles besser. Naja, fast.
Gut. Lass uns nicht drüber sprechen.
Und die Namen vor allen Dingen nicht nennen.
Nein, auf gar keinen Fall. Letzter Punkt ist, dass ich noch eine Rückmeldung bekommen habe zum Thema Handypädchen, Handy weglegen. Aber Das können wir vielleicht am Ende klären, dass wir das erstmal zurückstellen.
Alles klar, dann stelle ich es hin auf die Liste und frage, was hast du denn für ein Thema für heute mitgebracht, Moritz?
Ja, wir haben das Thema, was wir vorletzte Woche besprechen wollten, was wir ja nicht besprechen konnten, beziehungsweise, das, weil du einfach... Ist egal warum.
Ja.
Das heißt, alle, die jetzt nicht wissen, warum wir die letzte Folge nicht so produzieren konnten, wie wir wollten, müssen sich die letzte Folge anhören. Aber egal. Zum Thema. Ich habe mir die Frage gestellt, ob Kinder bei der Mediennutzung nicht vielleicht sogar kontrolliert werden wollen. Und zwar haben wir im Rahmen einer Fortbildung mit Lehrkräften darüber gesprochen, was die Rolle von Eltern im Rahmen von Medienerziehung sein kann und was dann die Aufgabe letztendlich von Schule ist. Und die Lehrkräfte haben dann ja darüber diskutiert, ob man von Eltern erwarten kann, sollte oder muss, dass sie die Handys ihrer Kinder kontrollieren. Und was ich sehr interessant...
Also die Chatverläufe und sowas.
Ja, Chatverläufe oder vielleicht grundsätzlich einfach kontrollieren, was die Kinder mit den Smartphones machen.
Okay.
Und ich habe das schon oft mit Lehrkräften diskutiert. Und das Spannende ist, wenn du mit Lehrkräften diese Thematik diskutierst, ist das ganz anders, als wenn du mit Eltern diskutierst. Weil du bei einer Fortbildung mit Lehrkräften, ich würde mal sagen, so ungefähr ein Drittel hat selber auch Kinder in dem Alter.
Ich wollte gerade sagen, die sind eine Doppelrolle.
Genau, sind dann Eltern und Lehrkräfte zugleich. Und denen fällt das viel schwerer zu sagen, ja, Eltern müssen das kontrollieren, weil diese Lehrkräfte, die eben auch Eltern sind, wissen, dass das nicht so einfach ist oder dass es auch unter Umständen sehr unangenehm ist, die Handys der Kinder zu kontrollieren oder die Kinder das auch nicht wollen oder man unter Umständen dort in einige Konflikte geht. Und die Eltern, beziehungsweise die Lehrkräfte, die keine Kinder in dem betreffenden Alter haben, also das betrifft die, wo die Kinder schon wesentlich älter sind, also vielleicht Anfang 20 sind, wo es Smartphones in der Form damals auch noch nicht so gab wie jetzt, oder die, wo die Kinder sehr viel jünger sind oder die gar keine Kinder haben, denen fällt es sehr leicht zu sagen, ja klar, Eltern müssen kontrollieren und auf die Weise würde das eine oder andere vielleicht verhindert werden. Und das war für mich, ich habe das schon oft so festgestellt, weil tatsächlich dort eben so, wenn man selber keine Kinder hat, man da eine ganz andere...
Man hat definitiv einen anderen Blickwinkel drauf.
Genau.
Das Kontrollieren ist ja das eine. Aber wenn du dann feststellst, dass da was schief ist, dann musst du deinen Kindern das ja auch sagen. Entschuldigung,
und wie
ich
sagst
wollte,
du das?
So aus Versehen habe ich da mal drauf geguckt oder?
Stimmt, das ist sogar nochmal eine, also das sagen wir mal, unangekündigte Kontrollieren. Das ist nochmal ein ganz anderer Punkt. Aber zumindest, was eben anders war in der Diskussion, in der Fachkräftefortbildung, von der ich jetzt erzähle, war, dass die Idee entstanden ist, inwieweit es vielleicht für Kinder, auch aus Sicht der Kinder, gut ist, wenn Eltern kontrollieren. Und üblicherweise ist es so, das ist zumindest mein Gefühl, dass die meisten Kinder sagen würden, so, ich finde es doof, dass meine Eltern Handys kontrollieren. Und mein Bauchgefühl sagt mir auch, Kinder wollen das nicht. Und das Spannende war, dass in der Fortbildung dann auf einmal die Idee entstand, dass aus Sicht der Kinder das vielleicht sogar gewünscht ist, auch wenn die Kinder das vielleicht selber gar nicht so reflektieren oder so sagen würden. Und für mich ist dann immer hilfreich zu überlegen, das jetzt nicht am Beispiel von Smartphones oder Handy kontrollieren zu überlegen, sondern von so grundsätzlichen alltäglichen Erziehungssituationen, die wir Eltern auch aus der eigenen Kindheit kennen. Also meinetwegen nehmen wir mal bei so einem 3- oder 4-jährigen Kind das Beispiel Zimmer aufräumen.
Ich wollte gerade sagen, da fängt es jetzt ja nicht mit Handy an.
Die wollen ihr Zimmer nicht aufräumen, sehen auch gar keine Notwendigkeit darin, das Zimmer aufzuräumen, obwohl jeder andere Mensch sofort sieht, hier ist Handlungsbedarf.
Aber sowas.
Genau. Das heißt, du kannst kompliziert gesprochen sagen, das Kind selber hat keine intrinsische Motivation, das Zimmer aufzuräumen und wird also nur durch extrinsische Motivatoren dazu bewegt, aufzuräumen.
Mama. Heißt, oder Papa.
Genau, aber auch nicht einfach nur durch die Existenz von Mama und Papa, sondern dass Mama und Papa vielleicht sowas sagen wie, erst wenn du dein Zimmer aufgeräumt hast, darfst du fernsehen.
Okay.
Oder solange du dein Zimmer nicht aufgeräumt hast, können wir das und das nicht machen. Mhm. Obwohl es natürlich möglich wäre, aber die Eltern sagen, wir machen das nicht. Oder das wäre dann letztendlich auch ein Motivator, sag mal so, der schwarzen Pädagogik Angst. Also zu sagen, wenn du dein Zimmer nicht aufräumst, dann drohe ich dir mit irgendwas.
Dann hole ich einen Container und das kommt da alles rein.
Ja, zum Beispiel. Ne? Oder meinetwegen auch so ein indirekter Liebesentzug. Dann habe ich dich nicht mehr lieb so. Ne? Das sind ja alles auch Strategien, die Eltern vielleicht auch aus der Verzweiflung heraus anwenden. Und dann räumen die Kinder das Zimmer auf. Ich glaube, dass aber der größte Motivator für Kinder sein kann, dass die Kinder wollen, dass die Eltern am Ende sagen, Mensch, du bist ein tolles Kind, weil du dein Zimmer aufgeräumt hast, auch wenn das Kind selber da gar keinen Sinn drin sieht. Aber das Kind möchte, dass die Eltern stolz sind, mehr
gefallen,
oder weniger.
Wollen stolz, ja.
Wollen gefallen, wollen Lob oder vielleicht auch wirklich ehrliche Anerkennung. Und das ist im Prinzip dann der Motivator, der vielleicht sogar erforderlich macht, dass die Eltern am Ende nach dem Zimmer aufräumen so etwas machen wie so eine Endabnahme. Ne? Also das heißt, es reicht ja nicht, dass das Kind in die Küche kommt und sagt, ich habe das Zimmer fertig aufgeräumt und die Eltern sagen, Mensch, toll. Sondern vielleicht ist es dann sogar noch besser, wenn die Eltern dann ins Zimmer reingehen und sagen, Mensch, das ist ja wirklich alles aufgeräumt und du hast ja sogar die Fensterbank aufgeräumt oder Fenster geputzt oder was auch immer. Und das bedeutet also, dass eigentlich das Ganze erst abgeschlossen ist, wenn die Eltern so eine Art Abnahme durchgeführt haben, was ja faktisch auch eigentlich so etwas ist wie eine Kontrolle. Weil es ja durchaus sein kann, dass die Eltern dann sagen, ja, aber guck mal, hier unterm Bett, da hast du ja nur alles drunter geschoben. So. Das reicht jetzt aber nicht.
Okay.
Und das, glaube ich, ist ein Erziehungsstil, der durchaus üblich ist. Also so lernen Kinder im Prinzip Dinge zu machen, die sie von sich heraus gar nicht wollen. Aber sie machen es trotzdem, damit die Eltern im Rahmen der Kontrolle, wie auch immer du das nennen möchtest, den Kindern das schöne Gefühl geben im Sinne von, was bist du für ein toller Mensch, der es verdient hat, lieb gehabt zu werden, weil du dein Zimmer aufgeräumt hast. Wie auch immer man das jetzt im Einzelnen bewertet, ob das wirklich gut ist oder nicht. Aber ich glaube, das ist durchaus üblich, dass Kinder so groß werden.
Wenn man das jetzt übertragen würde auf die Handynutzung oder beziehungsweise das Kontrollieren, dann wäre
das fände ich spannend.
Das wäre ja im Prinzip so, als wenn man genau das tut, ich sag mal, jeden Sonntagnachmittag sich zusammensetzt und dann wird kontrolliert, ob das Kind sich denn auch von vorschriftsmäßig benommen hat und kann dann quasi punkten bei den Eltern. Guck mal, hier im Chat alles super. Hier, das sind meine Freunde bei Instagram. Das sind nur Leute, die ich kenne.
Ja, oder den. Mir fällt ganz viel ein.
Also oder hier habe ich mir auch eingemischt. Habe ich auch mal gesagt, das darf man nicht.
Ja, oder auch einfach zu sagen, guckt mal bitte hier in meinen Suchverlauf.
Ja.
Ihr könnt gucken, was ich im Browser alles eingegeben habe. Da werdet ihr feststellen, ich habe nichts aufgerufen, was ihr mir verboten habt.
Und Bildschirmzeit ist auch im Rahmen.
Absolut. Und dass das passt zu dem, in der letzten Folge hattest du die Idee mit diesem Forest, mit dieser App, Bäume zu pflanzen.
Ja.
Da hattest du genau das angeregt, dass man meinetwegen sonntags analysiert, was hast du letzte Woche für Bäume gepflanzt oder Wälder.
Vielleicht nochmal zusammengefasst, diese App Forest hatten wir in der letzten Folge kurz vorgestellt. Eine App, in der man Bäume pflanzen kann und in der Zeit dann das Handy nicht nutzen kann. Da ging es um die Idee weniger Ablenkung beim Handy. Und in dem Moment, wo ein Baum gepflanzt wird, kann man 30 Minuten einstellen und dann kann man das Handy nicht mehr benutzen. Und wenn man früher das Handy nutzt, dann wachsen die Bäume nicht so gut. Und das dann am Ende der Woche mit der Familie, Sinn eines Wettkampfs oder eines gemeinsamen Waldes oder so, dann wertzuschätzen.
Wer den schönsten Wald.
Genau,
und da ist die Motivation nicht unbedingt, das Handy möglichst wenig zu benutzen zu Zeiten, wo ich vielleicht für die Schule lernen muss, sondern eigentlich ist eher das Ziel, einen größeren Wald zu haben, als die Eltern erwarten oder so.
Ja.
Und deshalb glaube ich, dass so dieses Kontrolle und Überprüfen, das kann durchaus für die Kinder letztendlich auch so als Alltagsritual durchaus von den Kindern als positiv wahrgenommen werden. Also es ist nicht unbedingt so, dass Kontrolle zwangsläufig immer so ein ganz massiver Eingriff ist, sondern das kann schon empfunden werden als so ein, wie so ein Ritual. Da kriege ich das Feedback für das, was ich da die Woche über gut gemacht habe. Ich glaube schon, dass das funktionieren kann.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Die Frage ist nur, was ist, wenn das dann nicht mehr kontrolliert wird? Also ist das wirklich so ritualisiert oder ist es am Ende so, dass wenn die Eltern dann nicht mehr kontrollieren, die Motivation quasi auch dann hinfällig wäre?
Das heißt, es führt nicht zu Selbstständigkeit.
Ja.
Ja, und das ist ein wichtiger Gedanke. Wenn du das jetzt dann irgendwann lässt, weil du denkst, jetzt braucht das Kind das nicht mehr.
Weil der hat das ja bisher super gemacht, müssen wir jetzt gar nicht mehr so genau kontrollieren, dass dann das Kind
unter Umständen. Stimmt, dann merkt das Kind so, ja, jetzt werde ich nicht mehr kontrolliert, jetzt kann ich eigentlich machen, was ich will und es baut nur Scheiße.
Das wäre das, was ich vorstellen könnte, was passieren kann.
Ja, und deshalb müssen Eltern ein Gespür dafür haben, wann das Kind unter Umständen aus eigenem Antrieb heraus in der Lage ist, jetzt an meinem Beispiel des Zimmeraufräumens für Ordnung zu sorgen, ohne dass die Eltern das kontrollieren müssen.
Das heißt, in dem Moment, wo man merkt, das Kind hat verstanden, es mache ich jetzt nicht nur, um dich zu ärgern, sondern weil es durchaus auch sinnvoll ist, seine Sachen wiederzufinden und auch ein bisschen mehr Platz haben zum Spielen, übertragen aufs Handy, ist es sinnvoll, ich habe weniger Stress, ich habe mehr Zeit für meine Freunde.
Genau.
Wenn man als Vater, als Mutter merkt, das Kind hat das verinnerlicht und nicht nur das Ritual, sondern auch der Grund oder die Hintergründe, dann könnte man es schleifen lassen.
Eigentlich wäre wichtig, dass dieses Kontrollieren, also zumindest mit diesem Motivator, den wir uns hier gerade zusammengereimt haben, ja, nur dann stattfindet, wenn ein Kind das sonst nicht könnte. Also das heißt, ein Kind, das nicht in der Lage ist, zu entscheiden, auf welche Internetseiten ich sinnvollerweise nicht gehe, wird sich entscheiden, auf eine gefährliche Internetseite nur dann nicht zu gehen, wenn es davon von den Eltern dann gelobt wird. Und irgendwann muss ein Kind oder Jugendlicher,
selbstständig,
da kann man jetzt über den, genau, selbstständig sein und sagen, ich gehe auch nicht auf diese gefährliche Internetseite, unabhängig davon, ob meine Eltern das mitkriegen oder nicht.
Also mein Bauchgefühl sagt, dass viele Eltern da, du hast es eingangs auch schon erwähnt, ja auch Bauchschmerzen haben, das kontrollieren.
Ich glaube, das ist sehr unangenehm, wenn du das Handy deines Kindes kontrollierst und liest dann in einem Chat so sehr private Konversationen.
Vor allen Dingen ja auch mit anderen Kindern, ne?
Ja, klar.
Also weil, also in dem Moment, wo ich den Chat meines Kindes kontrolliere, lese ich ja auch die Gedanken von den besten Freunden oder Klassenkameradinnen und Kameraden der Kinder.
Also ich hatte in der Vorbereitung, das ist jetzt ja schon leider 14 Tage her, hatte ich mich auch mit dem Gedanken beschäftigt, das auch schon oft Thema zwischen uns beiden war in Diskussionen, inwieweit Kinder auch ein Recht auf Privatsphäre haben. Mhm. Und in den UN-Kinderrechtskonventionen, warte, ich suche mir das mal hier raus, warte, Artikel 16. Kein Kind darf willkürlichen oder rechtswidrigen Eingriffen in sein Privatleben, seine Familie, seine Wohnung oder seinen Schriftverkehr, und ich finde Schriftverkehr, das ist, also die Kinderrechtskonventionen sind, ich glaube aus den 90ern, mhm, oder noch älter, oder rechtswidrigen Beeinträchtigungen seiner Ehre und seines Rufes ausgesetzt werden. Also das heißt, ein rechtswidriger Eingriff in den Schriftverkehr, da finde ich schon schwierig, wenn Eltern jetzt Liebesbriefe lesen würden. Ich, ja, glaube, das ist etwas... Das
würde man aus dem Bauch heraus nicht machen.
Nee, genau. Und das machst du aber unter Umständen, wenn du jetzt das Handy kontrollierst, weil der Liebesbrief weiß, von 1995, ja, oder wann...
Klar zu erkennen.
Genau, da wusstest du, da lasse ich die Finger davon. Ja. Und von daher, ich glaube, dass auch diese entstehende Intimsphäre in der Pubertät, das ist für Eltern, also das ist einfach... Man will da nicht rein, man hat da vielleicht auch einfach gefühlsmäßig nichts zu suchen. Und ich habe schon oft mit verschiedenen Eltern oder Fachkräften diskutiert, ob ein Smartphone von Kindern und Jugendlichen so privat ist wie ein Tagebuch. Und selbst wenn wir der Meinung sind, es ist letztendlich ein Telefon und kein Tagebuch, ändert das nichts an der Tatsache, dass die Kinder es aber dann doch genauso benutzen und alles Private dann in irgendeiner Form abgebildet wird.
Das ist ja genau das, was wir mit den 6. Klassen tagtäglich diskutieren. Da geht es ja auch um die Frage, wie persönlich ist so ein Handy? Weil die genau das sagen. Da sind ja nicht nur Sachen von mir, sondern auch von meinen Freunden. Und der große Unterschied, das Tagebuch, das kannst du zu Hause verstecken und so weiter.
Das heißt, selbst wenn Eltern sagen, es ist kein Tagebuch, sondern einfach nur ein Telefon,
sehen die Kinder das anders.
Die Kinder nutzen es halt einfach so.
Genau. Aber trotzdem funktioniert das Modell.
Das also wir jetzt das beschrieben haben.
Ja.
Ja, das ist in gewisser Weise ein Dilemma. Ich habe noch nie, also mir fällt das gerade auf, ich habe noch nie so diese positiven Auswirkungen von Kontrolle im Sinne von Motivation, das habe ich noch nie so ernst genommen, wie wir das gerade machen.
Ich finde den Gedanken auch total spannend, weil ich bin auch eher, ich würde eher grundsätzlich so aus meiner pädagogischen oder auch als Eltern, also als Vatersicht sagen, dass es ein sehr, sehr tiefer Eingriff ist, wenn man das kontrolliert. Auf der anderen Seite, so diesen Sicherheitsgedanken, den das Kinder ja auch gibt, also so eine Bestätigung von Mama, ja, und Papa zu bekommen, ist auch nicht zu unterschätzen.
Also ich glaube, dass dieses Aufpassen auf Kinder ist ja auch etwas, was entlastet. Also, ja, das heißt, wenn du jetzt als Kind etwas machst, wo du unsicher bist, ob du das richtig machst oder nicht, und deine Eltern sind dabei und passen auf dich auf, dann ist das ja auch nicht übergriffig, dass die Eltern aufpassen, sondern das ist ein Schonraum und eine gewisse Sicherheit. Und deshalb glaube ich, mhm, dass auch eine Kontrolle vom Smartphone führt auch dazu, dass das Kind das Gefühl hat, ich fühle mich hier sicher, weil meine Eltern passen auf. Dann frage ich mich, ob Eltern das überhaupt gewährleisten können oder ob da nicht ein vielleicht auch falsches Sicherheitsgefühl entsteht. Also dass ein Kind sagt, ich bin hier ganz natürlich auf TikTok unterwegs und gucke mir diverse Videos an.
Und wenn da was Blödes bei gewesen
dann
wäre,
würden die mir das schon sagen.
Schon gesagt.
Das heißt, das Kind hat, wenn die Eltern jetzt meinetwegen ritualmäßig am Donnerstagabend das Handy kontrollieren, dann ist für die Kinder irgendwie klar, meine Eltern haben nichts gesagt, also habe ich bis einschließlich Donnerstag auf TikTok alles richtig gemacht und dabei haben die unter Umständen aber ganz schön problematische Videos angeguckt oder haben auch problematische Kommentare abgesetzt, was die Eltern aber gar nicht sehen konnten oder vielleicht auch jetzt gar nicht möglich ist.
Die Zeit hatten das jetzt alles,
die haben das einmal so durch,
wie immer, alles super und... Nicht, und dann waren da doch komische Sachen bei. Oh nö, sonst hätte Papa ja was gesagt.
Oder andersrum, wenn du jetzt überlegst, dass so eine Blacklist, dass du meinetwegen verschiedene Internetseiten sperrst, ja, dass man wegen sagt, hier meinetwegen übliche Pornoportale oder so sperrst du und das Kind hat das Gefühl, es geht gar nicht, dass ich mit meinem Handy was Gefährliches mache, weil meine Eltern haben ja alles Gefährliche gesperrt,
ja,
dann befürchte ich, dass da doch eher dann auf einmal größere Probleme entstehen, wenn das Kind sich da in der falschen Sicherheit fühlt und sagt, bevor ich was Falsches mache, wird mein Handy mir schon auf die Finger hauen. Aber das geht nicht. Niemand kann ein Handy wirklich so kindersicher konfigurieren, dass nicht trotzdem was passieren kann.
Dann ist die Watte in Anführungsstrichen weg. Also
genau, das Kind sagt, meine Eltern haben einen Pornofilter, also kann auch nichts passieren. Ja. Dann kriegt es in irgendeinem Messenger einen Link zu einem Pornoportal, was man noch nicht kannte.
Ja, oder was zugeschickt einfach.
Oder direkt den Porno und sagen, meine Eltern haben es ja kindersicher konfiguriert, tippen drauf und sehen dann den übelsten Porno. Und deswegen glaube ich, ist sehr wichtig, dass Eltern den Kindern, wie soll ich sagen, so aus dem Bauch heraus, glaube ich, wäre eher wichtig, dem Kind zu sagen, ich kann durch meine Form der Kontrolle, kann ich dich nicht zu 100% beschützen.
Ja.
Also es ist gar nicht möglich, dich zu 100% zu schützen. Das heißt, auch wenn ich dein Handy kontrolliere, heißt das nicht, dass ich dir damit, wenn ich nichts gesagt habe, so einen Blankoschein ausstelle, du hast alles richtig gemacht. Also das klingt ein bisschen widersinnig, aber dass Eltern deutlich machen, das Kind muss trotzdem riskante Situationen erkennen.
Okay, das heißt, ich mache das, um dir zu helfen. Diese Kontrolle, da kannst du dich nicht 100%ig drauf verlassen, wir gucken uns das gemeinsam an. Aber das ist eher eine Hilfe als die Absolution.
Dann ist man vielleicht auch schon gar nicht mehr bei so einer Idee von Kontrolle, sondern eher wirklich bei so einer Form von Begleitung. Also dass Eltern anbieten, ich begleite dich bei diesem mitunter gefährlichen Internet. Und ich versuche da in gewisser Weise dir einen Schonraum zu bieten, indem ich gewisse Seiten gesperrt habe. Aber das ist kein 100%iger Schutz. Du musst trotzdem immer in der Lage sein, riskante Situationen zu erkennen. Und dann kannst du zu mir kommen, du hast gerade gesagt, und dann helfe ich dir.
Genau, ich helfe dir auch dabei, dass du das rechtzeitig wegpacken kannst.
Stimmt.
Ich habe das nicht eingestellt, weil ich nicht will, dass du am Tablet bist, sondern ich helfe dir, weil es dir schwerfällt, das abends wegzulegen. Ist unsere Hilfe, dass es ab einer bestimmten Zeit automatisch runterfährt.
Ich helfe dir, indem ich ab und zu in Chatverläufe gucke.
Ja.
Aber ich finde, das ist schon ein ganz anderer.
Das ist vom Grundgedanken einfach ganz anders. Das ist so, das ist ja unsere Aufgabe zu begleiten.
Ja.
Und ja, manchmal muss man strenger sein und manchmal muss man auch mehr kontrollieren bei dem einen als bei dem anderen.
Ja.
Aber nicht, weil ich denke, dass du Fehler machst, sondern weil ich weiß, wie schwierig es ist.
Und solange ich das Gefühl habe, dass du Hilfe brauchst, werde ich dir helfen.
Ja.
Und wenn du die Hilfe nicht mehr brauchst, weil ich im Grunde genommen merke, dass du das alles kannst.
Und darüber können wir reden. Also im Gespräch, wenn du mir sagst, das brauche ich nicht mehr.
Oder vielleicht auch dem Kind klar zu sagen, bitte signalisier mir auch, wenn es Gründe gibt, weshalb ich in gewisse Sachen nicht reingucken soll. Wenn dann meinetwegen gesagt wird, oh, da ist jetzt so ein Chat mit einer Freundin, da möchte ich auf keinen Fall, dass ihr da reinguckt oder ich habe da dies oder das. Und es ist so ein grundsätzliches Vertrauen da, dass ich dann auch als Vater oder Mutter weiß, hier geht es jetzt nicht darum, irgendwelche Straftaten zu kaschieren oder so.
Ja. Das muss ja nicht immer gleich die erste Freundin sein. Das kann ja auch sein, ich chatte da mit einem Kumpel, dem geht es gerade nicht so gut und ich möchte nicht, dass ihr wisst, warum, aber ne, so.
Und wahrscheinlich ist dann doch auch so ein Erziehungsstil, nicht zu sagen, ich kontrolliere dich, um dir zu helfen, sondern ich begleite dich von Anfang an mit viel Neugierde und dann ist klar, dass ich reingucken möchte, weil mich das einfach interessiert, um dir da zu helfen. Und dann ist wahrscheinlich auch diese Begrifflichkeit von dieser Kontrolle dann, Kontrolle hat sowas, was Rabiates.
Ja, es geht vielmehr um das Unterstützen.
So lange, bis das Kind das alleine kann.
Ja.
Und Unterstützung wollen Kinder.
Ja.
Definitiv.
Auf jeden Fall. Das war ein schöner Schlusssatz fürs Hauptthema.
Danke.
Okay. Dann haben wir, glaube ich, noch ein bisschen was unter und sonst nachzutragen.
Ich bin gespannt, was wir an Rückmeldungen bekommen, weil es auch wieder so eine Folge ist, die
bisschen kontroverser, ne?
Ja, die auch nicht so eindeutig ist.
Ja.
Also ich habe schon das Gefühl, dass wir nicht so eindeutig jetzt gesagt haben, was zu tun oder zu lassen ist, sondern wie gesagt, ich bin gespannt
selber
auf alle Rückmeldungen zu diesem Thema.
Sehr schön. Bevor wir uns sonst machen, wir haben letztes Mal vergessen, unseren Online-Abend zu bewerben.
Haben wir nicht?
Vor 2 oder 3 Folgen das letzte Mal.
Oh, das sollten wir dann sofort machen.
Dann kommt jetzt hier der Werbeblock für unseren Online-Elternabend zu diesem Podcast. Am 18. Juni laden wir ein, um 20 Uhr mit uns zu diskutieren.
Und zwar live.
Und zwar live. Das heißt, man kann uns live sehen und alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Lust haben, mit zu diskutieren, können sich dann über den Chat an uns wenden.
Das heißt, niemand braucht die Webcam anzumachen, außer uns beiden.
Genau.
Die Teilnahme ist für alle kostenlos, da der Abend genauso gefördert wird von Aktion Mensch wie dieser Podcast generell.
Ab 10. Juni ist quasi dann eine Anmeldung möglich über den Link, den wir dann in die Shownotes packen.
Und auf unserer Homepage.
Natürlich.
Und auf Instagram. Und wo wir so, ich hatte überlegt, ob wir einen TikTok-Account brauchen, weil jetzt sind
Ja, wenn wir Olaf Scholz auf TikTok machen wollen, dann auf jeden Fall.
Genau. Wir können das ja so machen, wenn drei Leute wollen, dass wir Babas Rhabarber...
Das wollen wir nicht.
Wollen wir nicht.
Du weißt, hast du die schon mal gesehen?
Ja. Ich glaube, ich könnte das.
Ich habe mir überlegt, ob man...
Aber ich könnte wahrscheinlich besser eine Folge über Roblox machen.
Was haben wir noch unter und sonst?
Ich habe mit einer Lehrerin gesprochen, die selber auch Kinder hat. Und bei ihr sieht es so aus, dass sie nachmittags, wenn sie aus der Schule nach Hause kommt, ist sie erstmal für ihre Familie da. Und wenn die Kinder dann im Bett sind, ich weiß nicht, wie alt die Kinder sind, dann beschäftigt sie sich mit der Unterrichtsvorbereitung für den kommenden Tag. Und ich habe von einigen Lehrkräften gehört. Sagen, genau, das ist durchaus üblich. Und dann kann es sein, dass sie dann so um 21 Uhr oder so noch eine Nachricht verfasst, die dann an die ganze Klasse über deren Schulserversystem verschickt wird. Und für sie ist es so, dass sie davon ausgeht, dass das eigentlich nicht so wichtig ist, dass die Klasse das vor dem nächsten Schultag weiß. Das hat also aus ihrer Sicht keine Priorität. Mhm. Und jetzt passiert es aber, das hat sie dann festgestellt oder haben auch Eltern wohl ihr zurückgemeldet, dass es Kinder gibt, die ihren Eltern sagen, ich muss auf jeden Fall abends um 21 Uhr nochmal mit dem Handy online sein, weil es sein kann, dass unsere Lehrerin nochmal geschrieben hat. Und das war jetzt, also zumindest glaube ich das oder ich gehe davon aus, das war keine Ausrede der Kinder, dass sie gesagt haben, ich will noch mehr Online-Zeit haben oder so, sondern die haben tatsächlich das Gefühl gehabt, wenn die Lehrerin um 21 Uhr noch was schreibt, dann wäre das ja vielleicht auch unhöflich, wenn ich das dann erst am nächsten Tag lese oder ich habe in der Schule ein Problem, wenn ich das nicht weiß. Und die Eltern haben halt die Lehrerin gebeten, das nicht mehr zu machen. Und die Lehrerin selber hat das für sich dann auch nachvollziehen können, wäre aber von sich aus nicht auf die Idee gekommen, dass das ein Problem sein könnte und Kinder das Gefühl haben, ich muss die Nachrichten unserer Lehrerin dann da noch berücksichtigen. Und ich habe dann mit anderen Lehrkräften darüber gesprochen, das muss wohl in einigen, also es machen wohl einige Lehrkräfte, dass sie abends dann über die Schulserversysteme dann noch was schicken und wohl auch in den Kollegien untereinander. Ist wohl auch nicht ganz einfach. Gibt es wohl Lehrkräfte, es nervt, weil die abends nicht arbeiten, mit denen kannst du nicht so gut kooperieren, wie die, die dann meinetwegen nachmittags arbeiten. Aber zumindest fand ich das ganz interessant und in dem Zusammenhang habe ich dann mit einer Klasse gesprochen, wo dann auch die übliche Diskussion, was wir in vielen Klassen besprechen, ob sowas wie Öffnungszeiten hilfreich sind für einen Klassenchat. Ich glaube, das ist ja auch etwas, was wir in der einen Podcast-Folge zum Thema gute Regeln für Klassenchats besprochen haben, dass es sinnvoll sein kann zu sagen, ab 19 Uhr schreibt man nichts mehr im Klassenchat oder so. Und da hatte ein Schüler, ja, wie soll ich das sagen, also mit meinen Worten war es so, dass er gesagt hat, irgendwann hat man auch gerne als Schüler mal Feierabend. Und der sagte dann, wenn er dann um 18 Uhr oder wann auch immer, dann das letzte Mal in den Klassenchat reinguckt, dann ist halt gut, weil dann kann er dann, also ich weiß nicht mehr genau, aber so für mich klang es so ein bisschen dann so er selbst sein. Das heißt, er verlässt dann die Rolle, die er in der 6b hat und wird dann quasi der, der dann halt zu Hause ist und sich nicht um den Klassenverband kümmern muss oder der Angst hat, was zu verpassen oder der Klassenclown sein muss.
Ja, weil
oder
wenn du Klassenclown bist, dann müsstest du ja auch noch was reinschreiben, was lustig ist. Und
genau, dann hast du auch Angst, dass du nicht mehr Klassenclown bist, wenn wer anders lustiger ist und so.
Und wenn um 18 Uhr Ruhe ist, dann kannst du selbst sein.
Und jetzt, und das fand ich halt so spannend, dass wenn jetzt beispielsweise Lehrkräfte mit den Klassen in der 5. Klasse zum Beispiel vereinbaren, ich werde euch keine Nachrichten ab 18 Uhr mehr schicken, weil ich die Sorge habe, dass ihr die denkt oder dass ihr dann das Bedürfnis habt, noch länger wach zu bleiben, um meine Nachrichten zu lesen. Und das will ich aber gar nicht und deshalb schicke ich euch ab 18 Uhr auch keine Nachrichten mehr über dieses Schulserversystem, sondern du formulierst sie dann halt nur vor oder vielleicht gibt es ja auch Schulserversysteme, wo du sagen kannst, die wird erst am nächsten Tag um 13 Uhr abgeschickt, wie auch immer. Ist mir jetzt zu technisch. Aber zu sagen, ich werde euch ab einer bestimmten Uhrzeit nicht mehr mit Nachrichten online belasten und vielleicht hat das dann auch den Effekt, dass die Schülerinnen und Schüler für sich begreifen, okay, und wir werden uns auch nicht mehr mit schulischen Dingen ab 18 Uhr belasten, weil irgendwann ist dann auch mal Feierabend für alle.
Ich glaube, das ist in großen Betrieben tatsächlich auch üblich, dass genau das nicht mehr möglich ist, dass Mitarbeiter die Mails der Chefs, die freitags abends noch alles raushauen, weil im Büro gerade Ruhe ist, dann am Wochenende gelesen werden. Das geht in vielen Betrieben gar nicht mehr, weil da die Server dann abgestellt werden.
Fand ich zumindest einen interessanten Gedanken, das, was mir die Lehrerin da erzählte.
Ich habe noch was. Es war Weltpasswort-Tag am 2. Mai. Jeder erste Donnerstag im Mai ist Weltpasswort-Tag, wo man nochmal über sein Passwort nachdenken sollte. Hast du über deine nachgedacht?
Nee, ich habe über was anderes nachgedacht.
Über was denn?
Nämlich darüber, dass man bald keine Passwörter mehr braucht. Sondern? Und was dann mit dem Weltpasswort-Tag passiert.
Wieso brauchen wir keine Passwörter
Also ich
mehr?
Glaube, dass der Weltpasswort-Tag ist in erster Linie eigentlich dazu da, dass alle möglichen Medien über Passwörter berichten. So. Und die Aufgabe von uns ist dann, das zu lesen. Und da habe ich verschiedene Sachen nochmal wieder gelesen über Passkeys. Ich weiß nicht, ob du dich damit mal beschäftigt hast.
Nicht so wie viel, also, wie ich sollte vielleicht.
Also das würde mich jetzt überfordern, das so ganz schnell zusammenzufassen. Aber im Prinzip ist es ein ganz anderes Login-Prinzip, wo du dich nicht mit dem Passwort einloggst, sondern mit so einem verschlüsselten Code, der auf deinem Endgerät gespeichert ist, den niemand anders sonst auch in der Form hat. Und da sollten wir auf jeden Fall mal eine Folge zu machen, weil Expertinnen und Experten sehen da eine große Chance zu mehr Sicherheit online. Das würde jetzt aber, wie gesagt, zu weit führen.
Ja, das würde auf jeden Fall zu weit führen, denn unsere Zeit ist langsam um. Wir sollten uns noch auf eine Folge zum Weiterhören einigen.
Stimmt.
Ich hätte eine Idee.
Welche?
Weltpasswort-Tag. Wir empfehlen die Folge 27, mehr Sicherheit für Smartphone.
Das unterstütze ich, auf jeden Fall.
Sehr schön.
Wir freuen uns über Rückmeldungen, entweder per Mail an podcast@smiley-ev.de oder über Instagram.
Und tschüss.
Tschüss.